Kellner wieder Ober. Der Talk. Garantiert ohne Zusatzstoffe. Und hier ist Carola Kellner.
Der Großteil meines Umfeldes ist heterosexuell. Dann habe ich noch ein paar Freunde und Freundinnen, die homosexuell sind. In meiner Jugend war das häufig noch ein totales Tabu und ich habe den langjährigen und oft schmerzlichen Werdegang einiger Freunde und Freundinnen bis zu ihrem Outing miterlebt. Ich habe als Jugendliche mal im Fasching mit einem Jungen rumgeknutscht, der als Frau verkleidet war. Und zwar so, dass er wirklich als Frau durchgegangen ist. Und ich habe in diesem kurzen Moment erlebt, wie aggressiv Menschen reagieren können und wie schnell man beleidigt wird. Ich selbst würde mich ja als tolerante Person bezeichnen, aber das denken wir ja irgendwie wahrscheinlich alle von uns selbst. Die Wahrheit ist, ich habe von vielen Dingen schlicht keine Ahnung. Und ich habe festgestellt, dass viele in meinem Alter und älter die auch nicht haben. Vielleicht auch Jüngere nicht, das weiß ich aber nicht. Wir sind ein bisschen überfordert mit Begriffen wie queer, non-binary, pansexuell, trans etc. etc. Und ich habe so ein bisschen Sorge, Dinge falsch zu machen. Jemanden unbeabsichtigt zu verletzen zum Beispiel. Und wenn man nicht weiß, wie umgehen, dann meidet man das manchmal. Und ich glaube, das ist falsch. Daher bin ich sehr froh, dass ich heute jemanden hier bei mir habe, der mir ein wenig helfen wird, Licht in mein Dunkel zu bringen und sich meinen wahrscheinlich ein bisschen unbeholfenen Fragen stellt. Er engagierte sich bei der Jugendorganisation Diversity und ist derzeit aktiv im Queer-Referat der LMU in München. Er bezeichnet sich selbst als queer, kann mir aber auch zu allen anderen Fragen Einordnungen geben. Ich bin sehr froh, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, Milan Busch.
Freut mich auch. Danke, dass ich hier sein kann.
Milan, du bist 21 Jahre alt und du bist hier bei uns im Landkreis in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Du sagst, du identifizierst dich derzeit als schwuler Mann. Wie war denn das mit deinem Coming Out und wie war der Weg für dich dahin?
Der Weg war jetzt natürlich nicht ein ganz einfacher, so auf dem oberbayerischen Land. Ich muss dazu sagen, dass meine Eltern eigentlich glücklicherweise sehr modern sind oder zumindest das auch von sich sagen, so sehr auch liberal und damit eigentlich kein Problem haben oder kein Problem haben sollten. Ich habe mir, glaube ich, so mit 15 Jahren zum ersten Mal Gedanken drüber gemacht, ob ich vielleicht nicht heterosexuell sein könnte, weil ich gemerkt habe, dass auch Jungs irgendwie ein Interesse in mir auslösen. Habe aber erst mal längere Zeit diese ganzen Gedanken nur mit mir selber ausgemacht. Also das war dann einfach ein Prozess, der in meinem Kopf ins Laufen gebracht wurde und erst mal in meinem Kopf auch stattgefunden hat. Ich habe niemandem davon erzählt. Ich habe mich auch sehr in meine eigene Welt zurückgezogen, war, glaube ich, sehr leise in dieser Zeit und vielleicht auch ein bisschen in so einer depressiven Grundstimmung einfach. Und ich habe mich trotz allem irgendwie nicht so ganz getraut, mich meinen Eltern anzuvertrauen, weil ich mir nicht so ganz sicher war, wie sieht es denn jetzt mit mir aus? Bin ich bi, bin ich schwul? Ich kann es nicht sicher sagen. Ich will es erst sagen, wenn ich mir sicher bin, aber ab wann bin ich mir denn sicher? Ich wollte irgendwie mich selber ganz krass in eine Kategorie einordnen und habe gemerkt, geht irgendwie gerade noch nicht so ganz. Ich fühle mich noch nicht sicher genug dafür, dass jetzt irgendein Label für mich passt. Deswegen hat es alles so sehr lang gedauert. Ich habe dann irgendwann, ich glaube mit auch 16, mich dann auf einer Internet-Community angemeldet, wo einfach andere schwule Jugendliche auch waren und ich mit denen in Kontakt treten konnte, einfach E-Mails hin und her schreiben und so. Und das hat mir wahnsinnig geholfen, weil da war ich zum ersten Mal so ein bisschen unter Gleichgesinnten, die auch ein bisschen vielleicht ähnliche Erfahrungen wie ich hatten und mir dann auch ein bisschen sagen konnten, okay, ist nicht schlimm, wie es gerade ist. Zeigt sich ja vielleicht auch noch, wie es mit dir aussieht, ist aber auch so in Ordnung jetzt gerade. Weil es stimmt, auf dem Land, da sind ja sonst erstmal nicht wirklich viel andere Leute und vor allem erstmal nicht viele andere schwule oder lesbische oder queere Menschen. Deswegen hatte ich so einen wirklichen Anschluss im echten Leben da erstmal überhaupt nicht. Deswegen bin ich sehr froh eben ums Internet und eben diese Internet-Community.
Geht es da auch so ein Stück weit erstmal um Anonymität? Ist das auch was wichtig sein kann in so einer Phase?
Durchaus, ja. Also am Anfang hatte ich kein Foto auch von mir hochgeladen, auch nicht meinen echten Namen da drin, weil ich sehr ängstlich war erstmal. Ich hätte gar eigentlich keine Angst haben müssen, aber ich glaube, selbst ich hatte noch so ein bisschen diese innere Homophobie, dass ich mir wahrscheinlich auch immer noch so ein bisschen dachte, ach, eigentlich wäre ich doch schon lieber hetero. Oder ich dachte bisher immer, ich wäre hetero. Jetzt kann es auf einmal sein, dass ich es nicht mehr bin. Ist mega komisch und erstmal angsteinjagend so ein bisschen. Und Ich habe dann mit, ja, ich glaube 16, 17 angefangen, eher mit 17, mich bei ein paar engen Freunden zu outen, nach und nach, sehr langsam. Zuerst auch nur so über WhatsApp und so, weil das persönlich schon sehr, sehr krass viel Mut erfordert hat. Die Leute haben sich eigentlich fast immer schon immer gedacht. Also es war jetzt nicht mal eine große Überraschung, aber dennoch war allein das für mich schon so ein krasser, großer Schritt, das mal Leuten anzuvertrauen. Und bei meinen Eltern hat es dann tatsächlich noch mal ein bisschen länger gedauert. Erst so, als ich jetzt 19, 20 war, habe ich auch dann das Selbstvertrauen gefunden und den Mut, auch meinen Eltern sozusagen, wie es auch sieht, auch nachdem sie dann ein bisschen auf mich zugekommen sind und selber gefragt haben. Also, obwohl ich mir in meinem Umfeld nicht wirklich hätte Sorgen machen müssen, war es trotzdem immer noch so ein großer, irgendwie angstvoller Schritt. Und ja, da kann ich auch nur Respekt haben vor Leuten, denen es da irgendwie noch krasser geht oder die irgendwie in einem feindlicheren Umfeld aufwachsen oder vor noch größeren Problemen stehen.
Ich habe mir immer so gedacht, das ist so dann der Tag X. Also so der Tag des Outings. Und da ist man dann konfrontiert mit Verständnis oder Unverständnis, mit Irritationen, mit Diskussionen vielleicht auch. Und irgendwie geht man dann da durch und danach wird es irgendwie einfacher oder zumindest klarer. Aber tatsächlich habe ich so in dieser Vorbereitung zu unserem Gespräch jetzt mir Gedanken drüber gemacht und das bestärkt genau das, was du gerade sagst, ist das erste Outing ja nur eines von ganz, ganz vielen.
Mhm, das stimmt, ja. Also Outings oder Coming-outs finden das ganze Leben eigentlich über statt. Weil immer, wenn ich zu neuen Leuten komme oder in neue Umfelder komme, wird das irgendwann mal klargestellt werden müssen. Oder den Leuten ist es sowieso von Anfang an schon klar, weil ich sehr offen damit umgehe. Aber es stimmt, so der erste große Schritt ist es erstmal das innere Coming-out, sich es selber sehr klar zu werden. Und ab dann wird es immer wieder Outings geben. Klar, man kann es auch so machen, dass man es einmal groß im Internet postet und einfach allen Menschen auf einmal sagt. Aber ich glaube, so ist es wahrscheinlich in den wenigsten Fällen. Deswegen, ja, es ist auf jeden Fall ein Prozess. Und es war für mich auch ein Prozess des Aufblühens. Also das ging alles einher damit, dass ich auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen gefunden habe. Ich bin in der Schule in die Oberstufe gekommen, habe auf einmal viel mehr Menschen kennengelernt, dadurch, dass wir nicht mehr in Klassen organisiert waren, sondern in losen Kursen und habe auf einmal gemerkt, okay, es gibt so viel mehr nette Menschen irgendwie in meinem Umfeld und habe mich auf einmal mit so viel mehr Menschen gut verstanden, gute Kontakte geknüpft, habe auch gemerkt, dass ich auch irgendwie manchmal auch gut ankomme, so auch mit meinem Humor. Und es hat mir alles geholfen, so ein bisschen mehr Selbstvertrauen endlich zu finden und ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, weil davor war ich sehr unsicher. Und damit einher ging auch einfach dieses, ja okay, ich glaube, ich bin irgendwie schwul oder bi, keine Ahnung. Ist mir jetzt aber auch erstmal egal. Ich mache jetzt so ein bisschen das, was ich will. Ich bin dann auch irgendwann in der 12. Klasse, wenn wir dann alle abends was trinken gegangen sind, auch manchmal mit Lippenstift oder ein bisschen Mascara irgendwie in die Bar gegangen und dachte mir einfach, nee, ich mache das jetzt, ist mir jetzt gerade irgendwie egal, ich habe da Lust drauf. Und deswegen war das wirklich so ein Prozess, so ein Aufblühen. Und das war dann, dazu gehörte auch, dass ich dann irgendwann nach München dann ziehen konnte, weil ich schon immer auch in die große Stadt wollte und das auch definitiv das Richtige für mich ist. Und ich auch dort dann noch so meine ersten wirklich queeren Freunde gefunden habe, denen es auch irgendwie ähnlich ging wie mir. Dann auch noch die Szene so ein bisschen entdeckt in München. Also wirklich ein Prozess, der vor Jahren angefangen hat, aber nie mehr so wirklich endet. Es geht schon immer weiter, ja.
Was rätst du denn jungen Menschen, die jetzt in so einer Situation stecken, also die sich so ein bisschen zurückziehen und diesen inneren Kampf mit sich gerade führen oder diese innere Suche? Rätst du denen gleich an die große Öffentlichkeit zu gehen? Ist es irgendwie, rätst du denen ähnlich wie du, erstmal zu gucken über eher anonymere Kontakte? Oder was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt heute zuhört und sagt, oh, das ist toll, dass du schon so weit bist, aber ich sehe da gerade noch für mich überhaupt keinen Weg hin? Mhm.
Ja, also ich kann natürlich schon erstmal das empfehlen mit den Internet-Communities. Ich muss auch sagen, ich weiß nicht, was ich damals gemacht hätte, wenn ich nicht erstmal im Internet Kontakte gesucht hätte, weil ich war damals schon auch psychisch, glaube ich, in einem relativ dunklen Ort. habe mich irgendwie sehr alleine gefühlt und da haben mir diese Kontakte sehr geholfen. Dazu muss man aber auch erstmal die geeignete Plattform finden, wo man dann auch mit Leuten, denen es ähnlich geht, in Austausch treten kann. Prinzipiell würde ich immer sagen, wirklich Vertrauenspersonen, wenn man die hat, mit denen mal versuchen, drüber zu reden. Das kostet sehr viel Überwindung, aber kann sehr helfen. Ich würde aber auch sagen, solange man jetzt auch nicht volljährig ist und weiß, dass es im Elternhaus ein schwieriges Thema ist oder vielleicht sogar explodieren oder den Bach runtergehen könnte, wenn man das jetzt anspricht, dass man es dann lieber erstmal noch ein bisschen sein lässt. Weil es gibt ja auch doch immer wieder noch auch die Fälle, dass Kinder von ihren Eltern auf die Straße dann im Extremfall gesetzt werden, wenn wirklich die Eltern da ganz krasses Problem mit haben. Also da würde ich ein bisschen vorsichtig sein, ein bisschen abwägen, mich auf jeden Fall mit irgendwelchen Leuten in Verbindung setzen, weil man muss es nicht selber mit sich alleine ausmachen. Aber ja, ein bisschen einfach gucken, wer könnten diese Leute sein? Sind es schon Leute in meinem echten Leben, denen ich da so stark vertraue, die das sein könnten? Oder gucke ich erstmal irgendwie, ob ich vielleicht im Internet auf Gleichgesinnte treffe.
Du hast vorhin gesagt, das ist so ein lebenslanger Prozess und immer wieder gibt es diese Coming-Outs oder Outings. Ich frage mich tatsächlich, also das macht mich auch so ein bisschen stutzig und manchmal vielleicht auch ein bisschen wütend sogar, warum ist es denn überhaupt so wichtig, die sexuelle Orientierung preiszugeben? Also warum überhaupt? Ja? Mhm. Also es wird ja auch, ich werde jetzt auch nicht gefragt nach sexuellen Vorlieben. Ja, so.
Ja, ist eine gute Frage und auch ich stelle mir diese Frage immer wieder so, warum brauchen wir auch Coming Out? So, ist es nicht irgendwie eigentlich was Privates oder muss das immer so publiziert werden? Aber ich glaube, das Ding ist, dass wir einfach auch heute noch trotz aller Modernität in einer Gesellschaft leben, die wirklich das Heterosexuelle als Standard setzt, ob das jetzt bewusst oder unbewusst ist, aber es wird uns überall vorgelebt. Man spricht ja auch von der heteronormativen Gesellschaft, also dass wir von Beginn an auch einfach in diese zwei Rollen, entweder Junge oder Mädchen gesteckt werden. Und wenn man halt Junge ist, dann wird man eines Tages eine Frau heiraten und dann gibt es immer die ganzen Sachen mit Rosa und Blau und in Werbung, Film, Medien, Schule, auch im Unterricht. Es ist alles immer, alles wird nach dieser heterosexuellen Norm sozusagen geordnet. Auch wenn es die Mehrheit darstellt, auf jeden Fall. Aber es ist so ein bisschen die Übernorm, so ein bisschen das, wonach sich alles ausrichtet. Und das kann schon Auswirkungen haben, weil wenn man dann irgendwann merkt, irgendwas ist mit einem selber anders, man selber passt da nicht hundertprozentig rein, denkt man schon erstmal so ein bisschen, glaube ich, okay, irgendwie bin ich falsch, irgendwo liegt der Fehler bei mir. Und ich würde sagen, solange das in der Gesellschaft schon noch so vorherrscht, dass dieser gewisse Standard vorausgesetzt wird oder als normal betrachtet wird, so lange brauchen wir wahrscheinlich auch Outings. Weil bei mir zumindest ist es jetzt auch so, ich möchte nicht dann mich immer verstecken oder dann nicht von meinen Dates erzählen oder falls ich mal einen Freund habe. Oder ich gehe ja auch in die Szene feiern und so weiter. Umgebe mich auch mit anderen queeren Menschen. Das ist schon auch irgendwo gewisser Teil meiner Persönlichkeit geworden. Es ist nicht nur, wen ich liebe, sondern auch, wer meine Gemeinschaft ist, mit wem ich mich wohlfühle, welche Leidenschaften, welche Hobbys ich auch habe. Ich schmink mich ja auch sehr, sehr gerne und so weiter. Und ja, irgendwie ist das alles so ein gewisses Feld, was dann oft so ein bisschen damit einhergeht, dass man sagt, okay, ich bin vielleicht schwul, ich gehöre zur Szene und so weiter. Also wie gesagt, solange dieses Klima so ein bisschen vorherrscht, das so als Norm wirklich vorausgesetzt wird, wird es wahrscheinlich auch weiterhin Outings geben und auch geben müssen.
Ich muss nochmal so ein bisschen nachhaken, weil ich lese ja und sehr genau und höre auch sehr genau zu. Du hast gesagt, ich bezeichne mich derzeit als schwuler Mann. Da stolper ich natürlich auf, das ist derzeit. Ja? Heißt es, dass ich das auch ändern könnte?
Ja, definitiv. Also was damals es sehr schwer gemacht hat für mich, so herauszufinden, wie es mit mir aussieht, war, dass ich mich zuvor schon irgendwie in Mädchen verliebt hatte. Ich habe mir nie irgendwie was Körperliches mit denen vorstellen können, aber ich war schon verliebt und verknallt in Mädchen. Irgendwann habe ich gemerkt, da gibt es auch Jungs, die mich interessieren, auch so ein bisschen nochmal auf eine andere Art und Weise. Deswegen habe ich mir immer gehadert, ja, bin ich irgendwie bi, könnte das sein, aber ich dachte mir immer, ja, ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwie ein Mädchen mit einem Mädchen dann größer was zu haben, aber ich kann mich irgendwie trotzdem irgendwie ein bisschen in Mädchen verlieben. Gleichzeitig finde ich aber Jungs auch sehr interessant. Und es hat sich immer mehr darauf entwickelt, dass ich jetzt einfach generell mich mehr so auf Jungs und Männer konzentriere. Aber es ist wirklich ein Spektrum und es ist auch nicht fest. Das war etwas, was ich wirklich erst lernen und akzeptieren musste. Wenn ich so händeringend nach einer Kategorie suche, es kann sein, dass ich eine finde, dass ich einfach keine finde, die 100% auf mich passt. Und es kann sein, dass sich das in Zukunft auch wieder ändern wird. Dieses Bewusstsein ist ganz wichtig. Also es ist einfach nicht so starr, sondern kann sich durchaus verschieben. Es gibt jetzt auch noch so weitergehende Dinge, wie dass man inzwischen auch sagt, man kann zum Beispiel homosexuell und heteroromantisch sein. Das ist jetzt nochmal so was, eine andere Entwicklung. Also, dass man sagt, okay, wenn man jetzt homosexuell ist, dann interessiert man sich zum Beispiel mit seinem sexuellen Begierde sehr für Männer, aber man ist heteroromantisch, also kann emotional und mit Liebe, so vor allem mit Frauen dann teilen. Also es gibt wirklich viele verschiedene Facetten. Auch so etwas gibt es, dass sich das so aufteilt. Woran man sieht, dass diese ganz einfachen Kategorien schwul, lesbisch, bi manchen Leuten echt Probleme bereiten können und auch nicht mehr so ganz zeitgemäß sind, weil in Wahrheit es wirklich einfach eine Fülle an Möglichkeiten gibt, die da irgendwo dazwischen sich bewegt und sich auch verändern kann im Laufe des Lebens.
Ist das der Grund, warum du dich als queer bezeichnest?
Ja, auch so ein bisschen, stimmt. Ich finde, queer ist ein sehr schönes Wort und tatsächlich auch relativ neues Wort noch. Deswegen kennt man es wahrscheinlich auch noch nicht so sehr von früher. Auch queer war mal ein Wort, welches eigentlich mal sehr negativ benutzt wurde, um vor allem homosexuelle Menschen zu beschimpfen. Aber es ist dann ja so gekommen, dass, wie so oft in der Geschichte, sich dann die Homosexuellen dieses Wort einfach zurück erlangt haben und positiv besetzt haben für sich. Also sie haben es einfach selber verwendet für sich. So begann das mit dem Wort queer. Heutzutage, was das Wort queer bedeutet und warum ich es auch so gerne mag, ist, queer umspannt irgendwie alles, was es auf diesem Spektrum gibt. Also wir kennen ja wahrscheinlich alle so diese Buchstabenkürze LGBT oder LGBTQ. Es ging ja immer weiter, LGBTIA, LGBTIAQ und dann noch mit einem Plus oder einem Sternchen hinten. Haben ja sicherlich viele Leute dann auch gesagt, ja, es wird immer mehr so, was ist denn, ist das noch ernst gemeint? Und kann ich auch verstehen, es war eben dieser Versuch, dem irgendwie gerecht zu werden, dass immer mehr Menschen sich entdecken und auch den Mut finden, irgendwie zu sich zu stehen, aber damit einher auch immer mehr Kategorien irgendwie gebraucht werden, damit alle mitgemeint sind und so. Und das ist irgendwie ein bisschen schwierig und deswegen ist queer sehr viel schöner, weil es einfach ein Wort für alles ist in diesem Spektrum. Unter queer sind alle mitgemeint, das ist ein sehr inklusiver Begriff. Es ist deswegen auch schwierig, queer zu definieren, eben genau weil es sich so gegen Kategorien und Definitionen wendet. Unter queer sind alle Menschen versammelt, die nicht sich in dieser heteronormativen Welt wiederfinden, also nicht in der Welt von Heterosexualität und auch alle Menschen, die sich nicht in der Welt von Cis-Geschlechtlichkeit wiederfinden. Das ist jetzt auch wieder ein neuer Begriff. Cis-Sein.
Ja. Da wollte ich dich später sowieso noch fragen, aber erklär doch gleich
jetzt
mal.
Jetzt sind wir schon bei allen Begrifflichkeiten, ja, das stimmt. Ja. Genau, also es gibt ja eben diese zwei Facetten, einmal die sexuelle Orientierung und einmal das Geschlecht an sich. Bei mir ist es so, meine sexuelle Orientierung ist schwul. Sexuelle Orientierung ist so das, in welche Menschen ich mich wohl verlieben könnte oder für welche Menschen ich mich interessiere. Da gibt es ja schon viele Möglichkeiten. Schwul, lesbisch, bi und so weiter. Es gibt aber auch noch eben das Feld ja, von Geschlecht oder Geschlechtlichkeit. Da gehören Transmenschen unter anderem eben dazu, wo es dann um so Fragen geht, ja, passt denn überhaupt das biologische, körperliche Geschlecht überein mit dem Geschlecht, mit meiner eigenen Identität, genau. Und cis ist so, ja, der Fachbegriff könnte man sagen, oder das Gegenstück zu trans. Also Menschen, die sich mit ihrem biologischen Geschlecht auch im Inneren übereinstimmend fühlen, sind cis. Ich kann deswegen sagen, ich bin jetzt ein cis-Mann, so. Ich bin biologisch als Mann erkennbar, fühle mich aber auch als Mann, ist für mich jetzt so kein weiteres Problem, fühle mich in der Rolle so als Mann auch wohl. Deswegen bin ich ein Cis-Mann und eben das Gegenstück dazu wäre dann trans. Und eben unter dem Begriff von queer fallen eben sowohl Menschen, die eben nicht in dieses Cis-Geschlechtliche passen, die also zum Beispiel trans sind, als auch Menschen, die nicht ins Heterosexuelle passen, also die einfach andere Vorlieben haben als das Heterosexuelle. All diese Menschen versammeln sich sozusagen unter dem Regenbogen des Queeren. Und deswswegen finde ich das einfach so schön, weil es so inklusiv ist und diese Grenzen auch ein bisschen überschreitet, weil diese Kategorien ja doch auch nicht immer nur positiv waren.
Ich finde, wenn du davon erzählst, dann bekommt man Lust auch auf diese Szene. Ja? Also auf alles, was da an Toleranz ist, was an gegenseitigem Verständnis ist, was an über den eigenen Tellerrand hinausgucken ist. Dieses, du bist okay, so wie du bist. Ja? Du musst keinen bestimmten Normen entsprechen. Aber mich schließt ja aus dadurch.
Ja, das höre ich auch immer wieder. Da muss ich sagen, also es gibt, wenn man das jetzt noch mal ein bisschen krasser macht, es gibt ja auch manchmal diese Äußerungen, dass gesagt wird, ja, es gibt irgendwie jetzt eine Pride oder ein Christopher Street Day. Es gab auch schon Gegenbewegungen, die gesagt haben, okay, warum machen wir nicht auch mal eine heterosexuelle Pride? Da muss ich auch ganz klar dazu sagen, dass wir in einer, ja, wie gesagt, in einer Welt, in einer Gesellschaft leben, in der eigentlich jeder Tag Hetero-Pride ist, so ein bisschen. Heterosexuelle Paare gibt es überall. Uns wird überall Heterosexualität vorgelebt. Uns wird auch überall Cis-Geschlechtlichkeit vorgelebt. Also, dass es in Anführungsstrichen normal ist, wenn man sich einfach so fühlt, wie es auch das biologische Geschlecht sagt. Das wird vorgelebt auch als Standard und alles andere wird oft so ein bisschen subtil, aber schon als etwas Schlechtes oder als eine Gefahr dargestellt. Irgendwas, was vielleicht auch im Extremfall unsere Moral oder unsere gute Ordnung zerstören könnte. Und solange das so ist, brauchen Menschen, die von der Norm abweichen, brauchen einfach ihren Schutzraum, müssen sich irgendwie vernetzen, müssen Menschen finden, denen es ähnlich geht, weil man, und das ist Realität, im Alltag einfach immer noch Anfeindungen manchmal ausgesetzt ist, Diskriminierungen, man wird ausgeschlossen in unterschiedlicher Intensität, je nachdem, ob man jetzt zum Beispiel auch trans ist oder nur schwul, in Anführungsstrichen, hat man auch mit unterschiedlichem Gegenwind zu kämpfen. Aber solange es diesen Gegenwind gibt, sind diese Räume und ist auch diese Community ganz, ganz wichtig für ein positives Netz, was einen auch unterstützt, falls die Familie einen da nicht unterstützt, falls man auch irgendwie ausgestoßen wird oder so. Deswegen ja, es ist schon irgendwie eine Community, wo erstmal diese Leute auch die irgendwie für sich sind auch, und ja, die geschlossen ist, aber sie ist auch nicht 100% geschlossen. Also wenn man jetzt, es gibt auch den Begriff des Straight Ally, also des heterosexuellen Verbündeten sozusagen. Das heißt, man kann auch wenn man heterosexuell ist oder sich mit seinem biologischen Geschlecht übereinfühlt, trotzdem für queere Angelegenheiten kämpfen und sich in diesen Dingen engagieren, Homophobie bekämpfen und so weiter. Und auch dann ist man natürlich in der Community total willkommen, in den meisten Fällen. Dann ist man eben diese verbündete Kraft und das Einzige, was eben in der Community wirklich nicht willkommen ist, sind Menschen, die da irgendwie Probleme machen, die da was irgendwie dagegen haben, die andere Leute gerne ausschließen wollen oder so. Das wird wirklich außen vor gelassen. Aber solange es wirklich ein unterstützendes und auch rücksichtsvolles Klima ist, darauf, dass es also einfach rücksichtsvoll auch darauf, dass es nun mal eben dieser besondere Raum für diese Leute ist und die den auch brauchen, solange man darauf auch irgendwie Rücksicht nimmt, kann man natürlich auch einen Blick in die Szene werfen und da auch mal mit feiern gehen oder sowas. Habe ich auch viele Freundinnen zum Beispiel, mit denen ich auch gerne feiern gehe, auch wenn es dann hauptsächlich eine queere Veranstaltung ist. Aber solange dann positives Klima ist und da auch ein bisschen Rücksicht drauf genommen wird, ist das einfach etwas schön Offenes, Willkommenes.
Ein Begriff, haben wir jetzt noch nicht genannt, und zwar der Begriff non-binär oder non-binary. Mhm. Was bedeutet denn der? Den hört man ja in letzter Zeit auch immer häufiger. Kannst du mir da ein bisschen was drüber erzählen? Wo ist der anzudocken oder wo findet man den?
Ja, auch das ist ein Begriff, der etwas neuer, zumindest auch laut meinem Empfinden so ist, weil ich habe vor ein paar Jahren auch noch nie von diesem Begriff gehört, mich jetzt aber auch schon mehr damit auseinandergesetzt. In diesem Non-Binary oder Non-Binär, wie es auf Deutsch heißt, ist ja dieses Binär drin. Binär bedeutet ja irgendwie so, es gibt zwei. Sachen. Ne? Und das ist natürlich, wie man sich wahrscheinlich jetzt auch schon denken kann, darauf ausgerichtet Mann, Frau. Also mit dem binären System bezeichnet man eben die Vorstellung, dass es nur zwei Kategorien gibt. Es gibt Mann und Frau. So wird uns das auch vorgelebt in der Gesellschaft. Es wird uns gesagt, es sind eben die beiden Kategorien. In diese beiden Kategorien können wir Menschen einordnen. Es gibt Herr, es gibt Frau und so weiter und so fort. Es gibt die entsprechende Kleidung. Es gibt auch Familienplanung und so weiter. Eben diese zwei Kategorien. Das Leben ist nach diesen zwei Kategorien strukturiert und organisiert. Menschen, die non-binär sind oder auch Menschen, die dafür offen sind, für diese Gedanken, sagen, warum brauchen wir denn dieses Binäre? Warum brauchen wir denn nur diese zwei ganz krassen Kategorien? Non-binäre Menschen fühlen sich nämlich in beiden Kategorien nicht wohl, in beiden Kategorien nicht zu Hause. Das können Transmenschen sein, müssen aber auch nicht Transmenschen sein. Non-binäre Menschen sagen einfach, okay, zum Beispiel, ich bin biologisch schon als Mann erkennbar, aber ich fühle mich definitiv nicht als Mann, ich fühle mich auch gar nicht wohl in der Rolle als Mann. Probieren vielleicht im krassesten Fall sogar auch aus, einfach mal für ein paar Jahre auch als Frau zu leben und merken dann aber, nee, das stimmt auch nicht. Und merken einfach so, Mist, nichts von beidem passt. Und zwar wirklich aus etwas ganz, ganz Innerem heraus. Es ist nicht einfach nur irgendwie ein Trend oder irgend so ein latentes Gefühl, sondern wirklich etwas ganz innen. Und daraus folgt dann diese Aussage, warum muss ich mich überhaupt einordnen? Warum muss ich denn sagen, ich gehöre in eine dieser zwei festen Kategorien? Warum kann ich nicht einfach sagen, ich bin Mensch, ich bin diese Persönlichkeit, ich heiße so und so und das war's. Warum sieht man mich auch nicht einfach frei davon irgendwie? Ne? Also diese Notwendigkeit für diese zwei starren Kategorien wird nicht mehr so stark gesehen beim Non-Binären. Auch natürlich damit zusammenhängend beispielsweise, dass die Vorstellung davon, dass es nur Mann und Frau gibt, auch nicht so wirklich der Realität entspricht oder auch schon überholt ist, auch wissenschaftlich gesehen, weil es ja auch Menschen gibt, die zum Beispiel intergeschlechtlich sind und damit nicht eindeutigen Merkmalen auf die Welt kommen. Oder es eben auch Transpersonen gibt, wo das Innere und das Äußere nicht zusammenpasst. Also daran sieht man schon, diese Vorstellung, diese sehr eingefahrene feste Vorstellung davon, dass es wirklich nur diese zwei Kategorien sind, die es gibt und die so alles strukturieren, dass diese Vorstellung sich nicht so ganz mit der Realität deckt, sondern dass es da mehr gibt und dass es auch schon immer mehr gab, dass das auch, es gibt auch Naturvölker, die schon seit langem in ihren Traditionen irgendwie noch ein drittes Geschlecht haben oder das nicht so ganz krass in diesen zwei Kategorien sehen, sondern auch ein bisschen mehr das Spektrum sehen. Diese zwei Kategorien sind schon so ein bisschen einfach etwas, was wir uns als Gesellschaft über die Jahrzehnte, Jahrhunderte, über die Geschichte krass auferlegt haben, was sich so gelebt hat und wirklich so zur Routine, zum Alltag geworden ist, was aber gewisse Teile der Realität einfach ein bisschen beiseite lässt oder ignoriert, weil es eben nicht nur diese zwei ganz krassen Kategorien gibt.
Wenn ich jetzt aber so zurückdenke, dann könnte das ja sein, also nach allem, was du mir jetzt erzählst, dass es vor vielen Jahren oder etlichen Jahren, wenn jemand festgestellt hat, ich fühle mich jetzt in meinem Körper nicht zu Hause und eine Entscheidung getroffen hat, die da heißt, vielleicht ist die Lösung auch mein Geschlecht zu wechseln, was ja wirklich ein Wahnsinnsprozess ist, den man durchlaufen muss, also auch mit sämtlicher psychologischer Betreuung und allem, was dazugehört, um dann am Ende festzustellen, dass es das doch nicht ist. Denkst du, dass das früher häufiger vorgekommen ist, auch als man das noch nicht so sehr differenziert hat?
Es könnte sein, also es gibt ja vereinzelt auch immer wieder Fälle, in denen das so ist, und solche Fälle werden dann auch immer sehr gerne herangezogen, um dann gleich zu sagen, naja, das mit Trans ist ja alles übertrieben und so, weil es gibt ja Leute, die das bereuen das und machen das dann wieder rückgängig. Stimmt, es gibt Leute, die entdecken dann, dass es nicht ganz das Richtige ist und machen es wieder rückgängig, aber prozentual betrachtet sind es immer noch sehr, sehr wenig Menschen von denen, die trans sind oder auch eine Umwandlung machen wollen. Also es gibt diese Menschen, deren Probleme sind auch real und ernst zu nehmen. Aber es ist dennoch auch ernst zu nehmen, wenn Menschen wirklich sagen, dass sie sich dem anderen Geschlecht zugehörig fühlen, sich dann eventuell auch umwandeln lassen nach den äußeren Merkmalen und dann auch sagen, okay, nee, das passt jetzt für mich, das ist jetzt richtig. Deswegen, ja, Non-Binary ist schon ein bisschen verwandt, bewegt sich so in diesem Themenfeld auch so ein bisschen. Es gibt Trans-Menschen, die sagen auch, ich bin Non-Binary, weil sie einfach gemerkt haben, okay, nee, ich habe zwar irgendwas gemacht, habe vielleicht auch was umwandeln lassen, aber irgendwie, ich sehe die Notwendigkeit gar nicht mehr, dass ich jetzt wirklich ganz krass in das eine oder das andere Bild reinpassen muss. Ich bin Non-Binary. Es gibt aber auch Nicht-Trans-Menschen, die einfach sagen, ich bin Non-Binary. Also ja, so etwas kommt manchmal vor und ist auch schon vorgekommen, dass Menschen das auch wieder rückgängig machen lassen wollen. Aber das bedeutet nicht, dass man gleich eben das Ganze in Frage stellen kann oder dass solche Menschen nicht ernst zu nehmen sind.
Jetzt haben wir ganz, ganz viel Begriffsklärung gemacht.
Mhm, stimmt.
Ich würde ganz gern mit dir mal so ein bisschen in die Praxis gucken. Du setzt dich ja an der LMU in München im Queer-Referat dafür ein, queere Angelegenheiten an der Universität sichtbarer zu machen und diese dann auch mit durchzusetzen. Wie darf ich mir das vorstellen und was sind so unangenehme Situationen, mit denen sich queere Menschen dann dort konfrontiert sehen auch?
Also das Queer-Referat an der LMU, muss man schon mal dazu wissen, ist jetzt eine Vereinigung einfach von Studierenden. Also das ist jetzt nichts, was offiziell es schon mal irgendwie von oben herab gibt, sondern da haben wirklich Studierende gesagt, wir wollen uns jetzt zu sowas zusammenschließen und diese Interessen vertreten. Das Queer-Referat, in dem ich jetzt bin, hat auch erst seine Arbeit angefangen oder ist neu entstanden, als ich selber auch angefangen habe zu studieren. Also es gibt es auch noch gar nicht so lange. Zwischendurch war jetzt lange Corona und die Pandemie, deswegen haben wir jetzt auch noch nicht so stark viel Arbeit machen können. Aber was zum Beispiel Sachen sind, die wir so angegangen sind oder weiterhin angehen, ist, dass beispielsweise Transpersonen vor großen Schwierigkeiten stehen, auch bei uns an der Universität, weil sie können nicht einfach so ihren Namen ändern lassen. Die Universität übernimmt die Namen vom Personalausweis oder wie das eben offiziell registriert ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel während des Studiums das wechseln lassen möchte, weil man eben zum Beispiel diesen Wandel vollzogen hat oder auch einfach erkannt hat, nee, ich bin definitiv kein Mann, ich bin trans und bin eine Frau auch in meiner Identität und ich möchte fortan jetzt so und so genannt werden, dann lässt sich das sehr schwer ändern an der Uni. Und das war jetzt auch im digitalen Semester zum Beispiel ein Problem, wenn dann in Zoom auch dieser Name voreingestellt schon kommt und man kann ihn selber nicht ändern. Und dann wird man die ganze Zeit mit diesem alten Namen angesprochen, den man bisher hatte, von auch den Dozierenden und so weiter. Und man muss dazu wissen, dass für Transmenschen oft dieser alte Name sehr triggernd ist, sehr emotional, sehr negativ emotional. Man spricht auch vom Dead Name, also von einem toten Namen, weil man diesen Namen dann eigentlich nicht mehr verwenden sollte. Mit diesem Namen ist dieses ganze Trauma verbunden, dieses schwierigen Prozesses, dieses schwierigen Coming-outs, aber auch des ganzen Wandels. Also dieser Name, der ist dann so ein bisschen sozusagen in die Akten zu legen, aber er ist, taucht trotzdem die ganze Zeit weiter auf, so an der Universität, weil man es einfach nicht ändern kann, weil da angeblich die bürokratischen Hürden zu hoch sind, aber andere Universitäten schaffen das auch. Also das ist jetzt zum Beispiel so etwas, wo wir so ein bisschen drum kämpfen. Aber es geht auch beispielsweise darum, und das war schon ein Erfolg jetzt, dass wir die erste Toilette haben, die eben von allen genutzt werden kann. Oder dass wir auch erreicht haben, dass unsere Uni auch beim Christopher Street Day endlich mit vertreten ist in München, weil sie dort bisher auch nicht so wirklich eine Präsenz hatte. Und jetzt haben wir einen Stand dort gehabt die letzten Jahre, auch als Queer-Referat. Das war sehr, sehr schön. Wir haben sogar erreicht, dass unsere Universität, als eben in München Christopher Street Day war, die Regenbogenflaggen gehisst hat, was auch sehr, sehr schön war, ein schönes Zeichen. Haben andere Universitäten auch schon gemacht davor, nur bei uns war das irgendwie noch nicht so der Fall. Und das sind jetzt so diese kleineren Erfolge, aber immerhin etwas, wo wir sagen können, okay, nee, das ist gut, da haben wir schon mal ein bisschen was geschafft oder sind an was dran. Und generell sind wir natürlich auch Anlaufstelle, so falls Studierende Diskriminierung irgendwie erfahren in der Universität, weil sie falsch angesprochen werden oder nicht anerkannt werden für ja, das, was sie sind oder vielleicht sogar angefeindet werden oder sowas. Auch sowas passiert hin und wieder noch. Wir sind glücklicherweise in einer Großstadt in München und ich möchte die LMU da auch gar nicht so stark angreifen. Die ist eine große Uni, da versammeln sich viele tolle Menschen. Nur manchmal malen die Mühlen der Bürokratie noch etwas zu langsam dort, um etwas ändern zu können. Aber prinzipiell, natürlich sind wir schon auf einem hohen Niveau auch, muss man auch dazu sagen.
Ich muss jetzt noch mal ein bisschen genauer nachfragen. Mhm. Also ich würde gerne anfangen mit der Toilettengeschichte.
Ja.
Weil mir das immer noch nicht so ganz klar ist. Also eigentlich geht es darum, Toiletten wieder so einzurichten, wie sie früher mal waren. Irgendwann hat man ja diese Geschlechtertrennung eingeführt und jetzt braucht es, nach diesen Forderungen auch, das hört man ja immer wieder auch, diese dritte neutrale Toilette. Was ist daran genau so wichtig? Mhm. Also wie kannst du das uns vielleicht nochmal erklären? Wie geht es jemandem, der vor diesen zwei Türen steht?
Also auch hier, ich muss noch einen kurzen Disclaimer wieder machen, dass jetzt natürlich ich selber als schwuler Mann da nicht ganz direkt 100% davon betroffen bin, aber ich habe natürlich schon mit Leuten viel Kontakt gehabt, die auch davon betroffen sind und kennengelernt. Und was mit dieser Toilette betrifft, glaube ich vor allem jetzt Leute, die zum Beispiel trans sind oder non-binary. Es ist ja so, wenn man trans ist, man kann ja die geschlechtsangleichende Operation machen, muss es aber auch nicht. Manche wollen das auch nicht. Manche sagen, okay, ich bin zwar körperlich weiterhin eine Frau oder habe weibliche Geschlechtsorgane, aber ich bin eigentlich ein Mann und für mich ist es auch in Ordnung, ein Mann zu sein, der halt einfach weibliche Geschlechtsorgane hat. So. Deswegen gibt es hier auf jeden Fall schon mal ein großes Spektrum, auf dem es sein kann, dass eine Person vielleicht nach dem ersten Blick nicht ganz eindeutig beurteilbar ist. Ist es jetzt Mann, ist es jetzt Frau, irgendwas dazwischen? So ähnlich geht es ja auch Non-Binary-Personen, die sich da auch nicht einordnen wollen. Es gibt also durchaus Menschen, und es sind auch gar nicht so wenige, die einfach auch äußerlich nicht ganz klar in die eine oder die andere Kategorie passen. Und da kann es schon sein, dass wenn sie dann eben beispielsweise auf die Männertoilette gehen, nicht nur komische Blicke, sondern auch Beleidigungen und komische Kommentare dort aushalten müssen. Ebenso natürlich dann auch auf der Frauentoilette. Aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen dieses Gefühl von einfach selber, Mist, ich muss mich jetzt entscheiden. Was passt denn jetzt? Mist, ich passte irgendwie nirgends rein. Die Gesellschaft erwartet jetzt sozusagen, dass ich mich ja irgendwo einkategorisiere und ich habe das Gefühl, egal wo ich jetzt hingehe, ich mache es falsch und bin ich 100% richtig dafür und passe da nicht ganz rein. Und ich glaube, da ist auch wieder sehr viel von diesem, das bisschen von diesem Trauma auch wieder ein bisschen ausgelöst wird oder so. Es ist jedenfalls für manche, glaube ich, schon eine durchaus emotionale Angelegenheit. Wie gesagt, ich kann da nicht ganz aus eigener Erfahrung sprechen, aber Ja, habe da schon Leute, viele Leute kennengelernt und nehme das denen auch sehr ab. Bin da auch ein Verfechter dafür, dass es eben diese neutrale Toilette gibt, damit man eben all diesen Konflikten mit einem relativ einfachen Mittel von vornherein aus dem Weg gehen kann und einfach sagen kann, ist doch egal, ihr müsst auch nur aufs Klo, hier könnt ihr einfach aufs Klo gehen, so ohne euch mit diesem ganzen Zeug auseinandersetzen zu müssen. Deswegen gibt es jetzt hier eben diese geschlechterneutrale Toilette noch.
Und du hast vorher nochmal gesprochen von der Problematik des Namens, das ist ja das eine, aber das andere ist ja auch nochmal die Anrede. Also man liest ja in letzter Zeit auch immer mal wieder in der Presse, dass es auch bei berühmteren Persönlichkeiten irgendwelche Konflikte gab, weil nicht die korrekte Form verwendet wurde, weil man damit jemanden verletzt hat. Woher weiß ich das denn? Also wie gehe ich damit um? Also ich als jemand, der jetzt nichts falsch machen will im ersten Moment mal, muss ich jedem Menschen, den ich kennenlerne, fragen? Ist es das, wo es hingeht?
Also ich kann das sehr verstehen, dass man sich jetzt dann fragt, ja, wie mache ich denn das jetzt, was erstmal ein bisschen überfordernd ist. Ja, bei manchen Personen ist man sich erstmal ja überhaupt nicht sicher, weil man sie auch nicht so zuordnen kann. Aber selbst bei Personen, bei denen man sich irgendwie sicher sein könnte, okay, Frau oder Mann, kann es anders sein. Deswegen ist es jetzt zum Beispiel in den Kreisen, in denen ich mich jetzt so bewege, vor allem in den queeren Kreisen, wo wir eben auch hauptsächlich queer sind, irgendwelche Leute auf diesem Spektrum eben, hat es sich auch etabliert, dass wir einfach zur Vorstellung sagen, hallo, ich bin Milan, meine Pronomen sind er. Ihn, so, ne? Also, dass meine Pronomen sind, ich benutze die männlichen Pronomen und dass es einfach am Anfang jeder mal sagt, sodass man es theoretisch dann schon mal wüsste. Und so kann es zum Beispiel gehandhabt werden. Wenn man jetzt aber nicht so stark in diesen Kreisen unterwegs ist und das jetzt auch noch überhaupt nicht etabliert ist, so zum Vorstellen, weil das ist ja auch wieder eine sehr neue Art.
Wir scheitern ja alle schon an der gleichberechtigten weiblichen Form.
Das stimmt, genau, richtig. Das ist nochmal das Nächste. Ich würde einfach sagen, wenn man sich bei einer Person wirklich unsicher ist, einfach fragen. Und das ist wirklich das größte Credo, was ich geben kann. Freundlich nachfragen, irgendwie sagen, hey, tut mir leid, ich weiß es gerade nicht besser und möchte dich auch nicht verletzen. Wie darf ich dich denn ansprechen? So. Und ich glaube zumindest, dass die meisten Personen sich dann sehr freuen würden, dass sie nicht irgendwie erstmal falsch angesprochen werden und dann peinlich irgendwie erklären müssen, ja, sorry, so sieht's eigentlich aus, sondern wenn man gleich erstmal gefragt wird, dann ist es so ein, okay, die Person hat sich schon auch irgendwie ein bisschen Gedanken gemacht, so die will nichts Schlechtes, da steht eine gute Absicht dahinter, sie weiß es nur gerade im Moment nicht besser. Und ja, dann kann man eben sich erkundigen und dann eben ja entsprechend auch die Person dann so anreden, wie sie gerne angeredet werden möchte.
Ja, jetzt da hake ich jetzt aber nochmal ein, weil jetzt bewege ich mich ja in einem hauptsächlich heterosexuellen Umfeld, also das, was du als so normativ bezeichnet hast. Jetzt ist es so, dass man sieht es ja auch, jetzt mal wirklich ganz platt formuliert, nicht jedem und jeder an. Also, dass man vielleicht innerlich sich anders fühlt, als es nach außen hin aussieht. Ja? Ist da nicht vielleicht einfach auch von beiden Seiten so ein bisschen mehr Toleranz auch und ein bisschen weniger Emotionalität gefordert? Also klar, verletzt das vielleicht jemanden, aber wie kann auch die andere Seite vielleicht damit umgehen? Also jetzt bin ich, wenn zu mir jemand sagt, hey, das war jetzt irgendwie für mich, mich hat das beleidigt, ich habe das vor vielen Jahren auch schon, auch jetzt immer noch ist es ja so, wenn irgendwelche sexistischen Sprüche irgendwo kommen, wenn, dass man sich als Frau auch positioniert und dass man es nicht irgendwie weglächelt, sondern dazu Stellung bezieht und oft auch Leute darauf hinweist, die es gar nicht so gemeint haben. Aber man muss sie darauf hinweisen, dass es einen verletzt. Und andersrum vielleicht jetzt da im nächsten Schritt auch. Ja? Also dass wir vielleicht alle, also auch ich für mich, aber vielleicht auch alle anderen so ein bisschen von diesen sehr, sehr, sehr dramatisierenden runterkommen und was lernen gegenseitig. Ja?
Ja, ich bin da auch hin und her gerissen, muss ich sagen. Also klar, jetzt in diesen queeren Kreisen, da ist das alles irgendwie schon schön etabliert und da funktioniert es für uns alle auch gut und da ist sozusagen unsere perfekte Welt so ein bisschen aufgebaut. Aber es stimmt, die meisten anderen bekommen davon nicht so viel mit und für die meisten anderen ist es jetzt auch erstmal nicht die Realität, die sie jeden Tag mitbekommen. Und da finde ich schon auch, dass von beiden Seiten aus ein bisschen mehr Verständnis und noch ein bisschen mehr Kommunikation einfach nicht schlecht wäre. Ich finde, der Schlüssel liegt erstmal darin, nichts Böses zu wollen und im Zweifel nachzufragen oder sich zu entschuldigen, falls irgendwas schiefgelaufen ist. Und einfach, das gilt für beide Seiten, nicht direkt aufeinander loszugehen, sondern ja, in Kommunikation miteinander zu treten. Auch zu sagen, okay, ich bin hier gerade irgendwie nicht informiert oder ich weiß hier gerade so wenig drüber. Kann ich da vielleicht ein paar mehr Informationen dazu haben oder kann mir das irgendjemand sagen oder erklären? Ich finde, all das sind irgendwie so diese Schlüssel dazu, dass es funktioniert. Also ich verstehe das, dass du sagst, ja, vielleicht wäre da auch von der anderen Seite ein bisschen mehr.
Ich habe es noch nicht so erlebt, aber das ist halt tatsächlich das, was auch medial häufig aufgebauscht wird, dass Menschen die Bühne verlassen, weil was auch immer, sie falsch angesprochen wurden. Man hätte es vielleicht auch wissen können im Vorfeld, gerade bei prominenteren Personen, finde ich, müsste man es wissen.
Stimmt.
Aber dass tatsächlich es auch Situationen gibt, wo jemand unwissentlich jemanden verletzt, tut so oder so weh. Es tut mir weh, wenn mir jemand auf den Fuß steigt, egal ob er das absichtlich oder unabsichtlich tut. Nur die Frage dessen, wie gehe ich im Anschluss damit um, macht einen Unterschied, ob ich merke, es war Absicht oder es ist keine Absicht gewesen, finde ich. Und ich glaube, da könnte eure Szene uns auch helfen, so ein Stück weit, wenn man Dinge auch nochmal erklärt.
Klar, ich muss da auch also sagen, dass wir natürlich in unserer Welt da schon so ein bisschen einfach sind und unsere guten Umgangsformen füreinander gefunden haben. Aber man kann nicht erwarten, dass das jetzt alle anderen auf einmal auch sofort wissen oder dass es von einem auf den anderen Tag super funktioniert. Deswegen ja, auf jeden Fall, auch die Kommunikation ist da sehr, sehr wichtig und eben auch Verständnis dafür, wenn es mal schief läuft. Also auf jeden Fall. Auch Fehler können passieren oder was heißt Fehler? So, solange kein böser Wille dahinter war, finde ich, kann wirklich allem verziehen werden. Solange man es dann sich vielleicht erkundigt oder es versucht, in Zukunft besser zu machen, sehe ich nichts, was irgendwie dann allem im Weg stehen sollte. Also ja, manchmal ist das wahrscheinlich auch so zwischen den Generationen so ein bisschen am Explodieren, weil die Jungen da nicht verstehen, ja, warum verstehen die Älteren das jetzt irgendwie noch nicht, aber die Älteren verstehen auch nicht, ja, warum tun sich die Jungen jetzt schon wieder so auf und warum haben die schon wieder so viele neue Begriffe? Und ja, da braucht es einfach wieder ein bisschen mehr, so diese Verbindung zueinander, dieses, es ist sehr viel, stimmt, und man kann nicht alles wissen. Wir versuchen jetzt mal irgendwie das bisschen zu erklären und wenn man offen dafür ist, dann ist es sehr schön und gut und dann können wir vielleicht zusammen zu einer besseren Welt finden. Aber es geht auch nicht von heute auf morgen und wie gesagt, einfach die Offenheit und die Kommunikation ist da wichtig.
Hast du eigentlich schon Homophobie erlebt?
Also ich bin ja sehr glücklich mit meinem Umfeld so oder habe sehr viel Glück mit meinem Umfeld, muss ich dazu sagen. Ich wohne auch in der WG mit meiner queeren Mitbewohnerin und so weiter. Also ich habe da schon meine guten, positiven Umgebungen und Spaces. Ich habe dennoch Homophobie schon mitbekommen, vielleicht mehr so subtiler. Heutzutage ist es ja oft schon so, dass Homosexualität an sich schon akzeptiert ist, auch bei uns jetzt in Deutschland, so in der Gesellschaft, in zumindest größeren Teilen. Transmenschen müssen da zum Beispiel noch mit viel stärkeren Vorbehalten irgendwie sich konfrontiert sehen und bekommen dann auch viel mehr Gegenwind. Aber natürlich auch Homophobie ist noch immer irgendwie vorhanden. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt in München feiern war im Club und es jetzt irgendwie kein queerer Club oder keine queere Veranstaltung ist, ich habe inzwischen das Selbstbewusstsein, zu mir selber zu stehen, habe meine eigene Art zu tanzen. So, ich mache keinen gesellschaftlich maskulin gelesenen Eindruck, wenn ich jetzt so feiern gehe. Also man denkt jetzt bei mir nicht, ach, was für ein Mann, so richtig maskulin. Ich habe auch femininere Seiten und je nach Umfeld stößt es dann schon auch auf Gegenwind teilweise, wo auch Homophobie, glaube ich, ein großer Grund mit dabei ist. Also ich hatte das auch schon jetzt im Club, dass dann ich irgendwie darauf hingewiesen wurde, ja, jetzt mal bitte leg doch einen Gang oder schalt ein paar Gänge runter, weil da hinten gucken schon ein paar Männer, die hassen dich schon sehr dafür irgendwie gerade, was du so machst und wie du so tanzt. So, jetzt pass mal ein bisschen auf, ne, von wegen so, sonst wirst du noch draußen verprügelt oder so irgendwie. Und sowas kommt doch immer wieder oder häufiger vor. Oder auch einfach so, ich würde gerne öfter Make-up tragen. Ich probiere mich sehr gerne mit Make-up aus, einfach weil mir das auch sehr viel Spaß macht. Könnt's mir auch vorstellen, es öfter so in der Öffentlichkeit, im Alltag zu machen oder auch einfach mal öfter hohe Schuhe zu tragen. Und kann das manchmal machen, wenn ich so in die queeren Kreise reingehe oder so zum queeren Feiern, dann habe ich da keine Angst davor. Aber dennoch einfach so im Alltag jetzt in der Stadt rumzulaufen, vor allem auch nachts, habe ich noch nicht ganz den Mut dazu, weil es gibt immer noch so viele Menschen, die sich davon sofort getriggert sehen und die dann irgendwie ja die Männlichkeit als solche verletzt sehen und auch sich selber verletzt sehen und dann irgendwie anscheinend das Gefühl haben, sie müssten das verteidigen. Und dann gibt es ja auch sehr gewaltbereite Menschen und es gibt ja immer wieder auch die Fälle, auch in München, dass auch schwule Paare irgendwie in der Öffentlichkeit verprügelt werden oder nachts in der U-Bahn etwas passiert. Einfach weil immer noch viele Menschen sich davon getriggert fühlen. Und es ist immer noch so diese Homophobie, die mitschwingt. Es ist gesellschaftlich irgendwie Akzeptanz da, aber auch nicht, wenn es irgendwie zu krass wird. Und es gibt auch immer noch Leute, die damit genug Probleme haben. So.
Ja, aber was ja total verrückt ist, weil wenn man das Ganze jetzt nimmt, also das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das Ganze jetzt nimmt und auf eine Bühne stellt, als Drag zum Beispiel, ja, dann ist es ja was, wo Menschen Eintritt bezahlen, um dahin zu gehen und sich das anzugucken.
Stimmt. Zeitgleich. Das
ist doppelmoralisch alles so.
Naja, also Drag Queens, wenn sie jetzt auf dem Weg so zum Auftritt sind, fahren auch nur Taxi, weil sie sonst Angst haben, verprügelt zu werden und angespuckt zu werden, was auch real passiert, wenn Drag Queens draußen so in Drag auf der Straße rumgehen. Es gehen auch nicht alle Leute zu diesen Drag-Veranstaltungen, sondern natürlich auch nur die Leute, die das feiern und cool finden, und das sind auch keine homophoben Leute. Es gibt genauso viele Leute, die damit vielleicht nichts anfangen können oder die das aber auch total verächtlich betrachten. Also das muss man einfach sehen, dass es gibt die eine Seite, die sehr akzeptierend schon ist und da also sehr weit ist, auch hier in Deutschland. Aber es gibt auch irgendwie immer noch die andere Seite. Und auch die Gewalttaten sind wieder auf einem Anstieg. Also es finden immer mehr Gewaltverbrechen gegen Homosexuelle und auch vor allem Transpersonen statt, auch in einer großen Stadt wie München.
Wovor hast du denn persönlich Angst?
Meinst du jetzt in solchen Situationen oder generell für die Zukunft?
Beides.
Also in solchen Situationen einfach natürlich Angst vor Männern, größere Männergruppen vor allem, die dann schon mal aggressiv auftreten können und natürlich auch verprügelt zu werden. In manchen Fällen endet das ja auch tödlich. Gab es auch dieses Jahr und letztes Jahr wieder ein paar Beispiele in europäischen Großstädten. Und ich habe auch einfach für die Zukunft, können wir mal so sagen, die Hoffnung, dass es sich so weit entwickelt, dass wir noch toleranter, noch akzeptierender werden und es einfach akzeptieren, wenn Menschen sich so ausleben, wie sie sich auch fühlen im Inneren, wenn sie zu sich stehen, weil es tut ja niemandem weh. Umgekehrt habe ich aber auch die Angst, dass es irgendwann vielleicht wieder sich zurückentwickeln könnte oder das Klima wieder rauer wird, wie wir es gerade auch schon erleben, dass von allen Seiten schärfer geschossen wird. Mit Worten, man sieht es aber auch, wenn in den Medien irgendwie über sowas berichtet wird, über Identitätspolitik oder so, dass immer mehr auch irgendwie Sätze oder Wörter, die bisher vor allem rechte Kräfte benutzt haben, auch immer mehr so in den Mainstream reinkommen. Also ja, dass sich das irgendwie so ein bisschen auch wieder ganz bisschen zurückzuentwickeln scheint oder wir zumindest vorsichtig sein müssen, dass das, was wir gewonnen haben, nicht wieder flöten geht. Das sind so ein bisschen meine Ängste und gleichzeitig auch Hoffnungen, die ich so ein bisschen für die Zukunft habe. Weil, wie gesagt, also wenn ich jetzt irgendwo hohe Schuhe anziehe oder mit hohen Schuhen durch den Alltag laufe, ich verstehe nicht, ich tue damit niemandem körperlich weh und ich weiß auch nicht, welchen psychischen Schaden ich damit jemandem zufügen könnte. Also warum sollte man denn so krass stark dagegen sein und so stark dagegen feuern und dennoch tun, dass viele Leute sind davon ganz krass getriggert und sind da irgendwie ganz stark dagegen.
Ich glaube, es hat ja immer was damit zu tun, wenn jemand ein anderes Leben lebt als man selber, dann löst es ja etwas aus, nämlich dass ich mich mit meinem eigenen Leben auseinandersetze, ob das für mich so passt. Also es gibt ja die Menschen, die tatsächlich das auch als Angriff erleben. Also so grundsätzlich jetzt mal, egal welche Lebensform jemand wählt, als Angriff auf die eigene. Ja, so. Und das, glaube ich, ist das große Problem. Also dass man, wenn man mit sich selbst im Reinen ist und sagt, ich habe das für mich gefunden, was für mich passt, dann glaube ich nicht, dass es notwendig ist, jemand anderen dafür zu verurteilen, wie er oder sie das Leben lebt. Vielleicht ist das das Anzeichen eines geringen Selbstwertes. Ja,
ja, genau, richtig. Ja,
wenn ich mich dann angegriffen fühle.
Stimmt, aber dann ist es auf jeden Fall nichts, was wofür ich dann irgendetwas kann oder wo ich dann sage, da sollte ich jetzt zurückstecken, sondern das ist...
Aber du tust es ja faktisch.
Also, faktisch, ja, das stimmt, ja. Ich werde da immer mutiger, muss ich auch dazu sagen. Also ich habe auch in letzter Zeit öfter Make-up getragen und so. Auch teilweise alleine in der U-Bahn, jetzt nicht mitten in der Nacht, aber schon auch so abends, wenn wir irgendwie trinken gegangen sind, schon auch mit Eyeliner und Lidschatten und schon ein bisschen auffälliger. Maske ist sehr positiv in diesem Fall, wenn man da noch ein bisschen verstecken kann. Ich mache es zwar, weil ich mir denke, ich habe keinen Bock mehr, mir das irgendwie verbieten zu lassen, aber gleichzeitig warte ich auch immer so ein bisschen auf den Moment, wo ich dann im Krankenhaus aufwache. Also es ist noch subtil schon natürlich irgendwie mit dabei.
Du studierst ja Kommunikationswissenschaften und Politikwissenschaften. Hat das auch einen Zusammenhang mit deinem Thema oder kannst du das völlig losgelöst davon betrachten?
Also erstmal vor allem losgelöst davon würde ich sagen, Kommunikationswissenschaft war, weil ich mich einfach sehr für Medien interessiere, auch für Journalismus und Fernsehen und Radio und alles Mögliche. Da war Kommunikationswissenschaft ein guter Studiengang dafür. Politikwissenschaft, ja, ich bin auch natürlich politisch sehr interessierter Mensch und möchte auch gerne ein bisschen verstehen, natürlich, wie gewisse Dinge ablaufen. Deswegen hatte ich auch Politikwissenschaft dazu gewählt, wobei ich auch jetzt sagen muss, Politikwissenschaft ist wirklich mehr Wissenschaft als Politik. Was ich aber jetzt sehe, vor allem in den höheren Semestern, ist, dass durchaus ich ein bisschen was lernen kann, auch so für meine queeren Interessen und so. Vor allem jetzt in Kommunikationswissenschaft, endlich jetzt in meinem vorletzten Semester. Ich habe ja jetzt dieses Semester auch ein Seminar, welches sich mit queeren Themen auseinandersetzt, im Sinne von Rainbow Washing. Also dass ja immer mehr Unternehmen irgendwie auf diesen Zug aufspringen und Werbekampagnen fahren, in denen viel mit Pride gemacht wird oder schwule, lesbische Pärchen ganz offensiv gezeigt werden und so. Und es wird eben als Rainbow Washing bezeichnet, weil eben viele Unternehmen damit auch einfach Geld machen, ohne wirklich diese Werte zu vertreten oder so, dann haben sie in ihrer internen Unternehmenskultur ganz, ganz andere Werte oder ganz andere. Da sieht es dann ganz anders aus und längst nicht mehr so tolerant. Das ist ein Seminar, was ich jetzt habe, welches endlich auch mal ein bisschen in die Richtung geht und welches ich auch sehr interessant finde, weil jetzt kann ich auch mal ein bisschen die wissenschaftliche Seite des Ganzen so ein bisschen erleben. Also ja, jetzt inzwischen so ein bisschen geht es auch tatsächlich in die Richtung.
Du hast ja vorhin erzählt, dass du dich auch gerne schminkst, dass du dich gerne auch femininer auftrittst. In diesem Zusammenhang ist mal der Begriff toxische Männlichkeit auch gefallen. Was verstehst du denn darunter?
Unter toxischer Männlichkeit verstehe ich so unser heute oder heutzutage vorherrschendes Männerbild, so was wir so als typisch Mann sehen oder als typisch Mann betrachten, was aber eigentlich gar nicht gut für uns alle ist. Also es ist ja immer noch so ein bisschen klischeehaft so, dass Männern beigebracht wird, nicht Gefühle zu zeigen, dass Gefühle zeigen, was Weibliches ist, auch weinen man als Mann nicht sollte, dass es um Stärke geht, auch um Dinge erobern irgendwie, Dinge verteidigen, so auf eine ganz eine ganz primitive Art und Weise auch. Und auch wenn ich moderne Eltern irgendwie habe und in einem guten Umfeld aufgewachsen bin, man bekommt es überall doch irgendwie noch so ein bisschen mit eingetrichtert. Und ich selber musste mich davon auch so ein bisschen frei machen. Und ich sehe, dass eben toxische Männlichkeit immer noch sehr, sehr weit verbreitet ist, auch in unserer Gesellschaft. Das Problem dabei ist, würde ich zumindest sagen, dadurch, dass Männer so oft einfach nicht zu ihren Gefühlen stehen oder gelernt haben, ihre Gefühle nicht zuzulassen, frisst sich das ein bisschen nach innen, bleibt irgendwie unter Verschluss und man verarbeitet all dann auch das Negative, was sich ansammelt, dadurch, dass man dann so ein bisschen nach außen schlägt und alles und andere sozusagen degradiert. Also mit toxischer Männlichkeit geht auch einher, zum Beispiel das Weibliche sehr abzuwerten und sozusagen nicht nur auf Frauen irgendwie nicht gleichberechtigt zu sehen oder ein bisschen feindlich denen gegenüber zu sein oder sich irgendwie toxisch denen gegenüber zu verhalten mit, keine Ahnung, Gewalt oder was weiß ich oder auch verbaler Gewalt, aber auch gegenüber allem Feminin, also auch feminine Männer, junge Männer, die sich schminken, sind natürlich dann ein krasses Feindbild irgendwie, wenn man von dieser toxischen Maskulinität selber noch so ein bisschen betroffen ist. Ich sage auch immer so, dass Frauen oder das Frauenbild sich ja schon sehr verändert hat über die letzten Jahrzehnte. Da gab es eine starke Emanzipationsbewegung, die auch immer noch nicht an ihrem Ende angekommen ist, wo es immer noch sehr viel zu kämpfen gibt, auch mit gleicher Bezahlung und so weiter. Aber ich frage mich, wo bleibt denn so ein bisschen diese Modernisierung des Männerbildes? Auch die wäre sehr, sehr dringend notwendig, weil vieles von dem, was schiefläuft, auch zwischen Männern und Frauen, und vieles von dem, was schiefläuft, wo Männer irgendwie in Machtpositionen oder in Verantwortung sind, ist immer noch auf dieses toxische Männergehabe zurückzuführen, auf ein Männerbild, was eigentlich an sich schon so unmenschlich und unrealistisch ist, wo Männer die ganze Zeit irgendwas beweisen müssen und stark und hart sein müssen, was keine Menschen auf Dauer irgendwie gut tun kann. Also das eben alles ist für mich so dieses Feld der toxischen Männlichkeit. Ein Feld, was ich finde, was sehr aktuell ist und wo ich einfach nur hoffe, dass viele Männer auch in Zukunft vielleicht inspiriert werden, auch mal ein bisschen mehr über ihre eigene Rolle nachzudenken, darüber nachzudenken, was habe ich denn eigentlich für interne Erwartungen so an mich und mein Männerbild, so was muss ich erfüllen als Mann, stimmt das alles wirklich, tut mir das wirklich gut, tut das meinem Umfeld wirklich gut. Also das fände ich auch noch sehr gut und wichtig für die Zukunft, wenn da mal ein bisschen was geschehen würde.
Ist das ein rein heterosexuelles Problem?
Nee, auf gar keinen Fall. Also ich sage auch immer so ein bisschen, dass ich mich in der queeren Community sehr wohl fühle, aber vielleicht nicht unbedingt in der schwulen Community. Und das hängt mit der toxischen Männlichkeit auch so ein bisschen zusammen. Kann auch sein, dass ich da jetzt zu so einer neueren Generation gehöre, die einfach sagt, okay, wir sind queer und wir definieren uns nicht einfach nur mit schwul oder lesbisch, sondern wir sind queer. Was ich allerdings von der schwulen Community bisher so mitbekommen habe, wenn ich versucht habe, mich da reinzufinden, war nicht unbedingt immer nur Positives oder auch viel Negatives vor allem. Weil gerade auch in der schwulen Community immer noch sehr viel toxische Männlichkeit vorherrscht. Ich habe das Gefühl, dass viele Männer, wenn sie erkennen, dass sie schwul sind, das vielleicht schon irgendwie akzeptieren, aber dann auch das Gefühl haben, dass sie ein Stück ihrer Männlichkeit dadurch verlieren. Oder dass sie von der Gesellschaft nicht mehr als 100% männlich gelesen werden. Und dass sie das stört und das irgendwie ersetzen müssen oder irgendwie verteidigen müssen und dann dementsprechend nochmal extra viel Männlichkeit sich sozusagen auferlegen und dafür nochmal nochmal viel öfter irgendwie ins Fitnessstudio gehen und so richtig einen auf Muskelmann machen, um das irgendwie sozusagen auszugleichen, diesen als irgendwie doch Mangel empfundenen, also man empfindet dann ja doch irgendwie das als Mangel, dass man dann schwul ist, irgendwie, weil man sich selber als weniger männlich sieht oder weil die Gesellschaft einen auch als weniger männlich sieht. Das wird so versucht zu überkompensieren, in weiten Teilen auch irgendwie der schwulen Community. Und deswegen muss ich leider sagen, habe ich schon auch viele negative Erfahrungen auch mit der schwulen Community gemacht. Für die Menschen, die irgendwie auch den Schönheitsidealen entsprechen heutzutage und so da auf Gleichgesinnte treffen, für die ist es gut. So, die finden da ihr Umfeld. Aber zum Beispiel Femininität ist auch unter schwulen Männern oft gar nicht wirklich so akzeptiert oder besonders unter schwulen Männern. Ich habe oft schon den Eindruck gehabt, wenn ich mich schminke, muss ich schon fast viel mehr Angst davor haben, wie mich andere schwule Männer jetzt beurteilen oder bewerten, als der Rest der Gesellschaft. Weil auch unter schwulen Männern, zumindest unter Teilen der schwulen Community, Femininität als etwas sehr Negatives immer noch angesehen wird. Von wegen, ja, das ist ja jetzt auch noch so Klischee und ihr müsst da jetzt nochmal extra so einen draufhauen und wirklich so richtig darstellen, dass ihr schwul seid und so. Und wenn wir alle so drauf sind, so übertrieben feminin, dann wird uns die Gesellschaft ja nie akzeptieren und so. Ne? Warum macht ihr denn das? Was ich einfach sehr schade finde, weil ich denke mir, es könnte eine schöne Community sein, ein gutes Zuhause. Und das wird mir leider so ein bisschen zerstört dadurch. Auch zum Beispiel, wenn man ein femininerer Mann ist in der Szene, dann ist es gleich sehr viel schwerer zu daten oder auch einen Freund zu finden, einfach weil es nicht so beliebt ist. Es ist schon in Ordnung, vielleicht eine Drag Queen zu sein oder man kann dann mal der lustige, etwas feminine aussehende Mann sein, aber es ist alles schön und gut vielleicht einmal, aber so zum Daten oder als Freund oder Beziehung kann man sich das dann nicht vorstellen. So nettes Accessoire vielleicht. Also es ist sehr viel toxische Männlichkeit auch innerhalb der eigenen Community leider vorhanden. Kann man sich streiten, woher das jetzt kommt, ist wahrscheinlich auch sicherlich irgendwie wieder dadurch bedingt, dass natürlich in großen Teilen der Gesellschaft doch irgendwie immer noch es als Schwäche angesehen wird, wenn man jetzt sich als schwul outet. Oder dann wird ja auch immer wieder gefragt, naja, wer ist Mann, wer ist Frau in der Beziehung, so wer ist der schwache Part, wer ist der feminine Part. Es schwingt immer so dieses, das Feminine ist schwach mit. Und das ist ein Problem generell in unserer Gesellschaft, aber auch ein Problem auch in der schwulen Community definitiv.
Was denkst du, wo es da Nachbesserungsbedarfe gibt? Also ich kann mich gut erinnern, dass ich während meines Studiums hatte ich einen Job und wir hatten so ein paar Sexualkundeunterricht an Schule. Und wir haben damals einen riesen Ärger bekommen, weil wir homosexuelle Beziehungen auch nur erwähnt haben. Das ist ja schon lang her, aber trotzdem, also dass dieser Aufschrei, der da kam und auch in so einem Film, in dem quasi ja keine abgefilmten Szenen, sondern wirklich nur mit so Strichen angedeutete Paare, wir auch homosexuelle Paare da dargestellt hatten. Hat sich da was verändert mittlerweile an Schule? Gibt es da mittlerweile genügend Informationen? Oder siehst du da auch immer noch sehr viel Nachbesserungsbedarf?
Ich kann mich selber gar nicht mal mehr so genau daran erinnern, wie das bei mir war. Ich glaube, das liegt auch unter anderem daran, dass da das kaum behandelt wurde. Wir hatten damals, also im Sexualkundeunterricht wurde, glaube ich, ganz kurz mal Gleichgeschlechtliches auch angeschnitten. Das Thema Trans gar nicht mehr, soweit ich mich erinnern kann. Es wurde noch irgendwie ein externes Seminar dazu gebucht für ein paar Stunden, wo es nochmal vertieft wurde, wo es dann auch ein bisschen mehr jetzt um Schwulsein zum Beispiel ging. Also das war schon mal dann ganz gut, dass es immerhin schon ein bisschen mehr Eingang fand. Ich höre aber von vielen anderen Leuten in meinem Alter, dass es wirklich gar kein Thema war in der Schule und gar nicht erwähnt wurde, dass es Homosexualität gibt, Transsexualität und so, und dass es nicht nur heterosexuellen Geschlechtsverkehr gibt. Man musste ja auch drüber aufklären im Hinblick auf Geschlechtskrankheiten und so weiter. Und dass das irgendwie komplett gefehlt hat oder dass, wenn darauf eingegangen wird, dass dann halt nur auf schwulen Sex eingegangen wird, aber nicht auf lesbischen Sex oder auf sonst noch irgendetwas. Also ich sehe da ja auf jeden Fall noch großen Nachholbedarf. Es kann schon, glaube ich, sehr helfen, wenn man von früh an auch schon so ein bisschen gezeigt bekommt, okay, es gibt auf jeden Fall Hetero-Beziehungen und Heterosex, gibt aber auch noch das und das, ist auch normal so, ja.
Ich habe noch so ein bisschen eine provokante Frage, also wirklich, weil ich mir natürlich auch viel Gedanken jetzt gemacht habe über das Thema, weil man ja in letzter Zeit auch ganz häufig hört, dass es immer mehr non-binäre Jugendliche auch gibt. Und das ja mittlerweile wirklich so eine Masse darstellt, in meinem Empfinden jetzt. Und auch wenn ich mich mit Lehrerinnen und Lehrern unterhalte, die sagen, naja, das ist schon wirklich etwas, was ein großes Phänomen ist im Moment. Ist es tatsächlich so, dass, also ohne jetzt da eine Wertung vollziehen zu wollen, sondern also auch im Hinblick auf das, was die innerlich beschäftigt, aber kann es sein, dass das im Moment so das ist, was für uns vielleicht früher Punkrock war? Also dass es so eine Revolution ist, auch gegen so Normen, die einem von der Gesellschaft von außen draufgedrückt werden? Vielleicht noch ein bisschen, nicht ein bisschen, wahrscheinlich mit viel mehr inneren Konflikten auch, wie das bei uns damals, und bei uns war der Konflikt eben nach außen mehr. Aber könnte man das damit vergleichen oder ist das zu platt?
Also ich verstehe sehr diesen Eindruck und auch hier fließt, glaube ich, wieder mehr rein. Erstmal glaube ich, es gibt durchaus Menschen, die da mitmachen, wahrscheinlich einfach, weil es so ein bisschen, weil sie das Gefühl haben, das ist gerade Trend oder Modeerscheinung oder ich bin dann besonders cool. Ich möchte nicht ausschließen, dass es das gibt oder dass das passiert. Zeitgleich muss ich aber auch sagen, dass ich glaube und auch hoffe, dass das immer noch die Minderheit darstellt. Dieser Eindruck, erstens mal schon mal, dass es jetzt viel mehr ist als früher, liegt, glaube ich, schon einmal ganz entscheidend daran, dass wir jetzt so ein bisschen endlich das auch Klima dafür haben, die Akzeptanz auch dafür haben, dass die Leute, denen es so geht, sich endlich trauen, das auch mal auszusprechen und zu sich zu stehen und zu sagen, so sieht es mit mir aus. Und so fühle ich mich und ja, deswegen das Klima und die Zeiten haben sich glücklicherweise auch ein bisschen so dahingehend geändert, dass eben diese Leute sich jetzt endlich so ein bisschen sicher genug fühlen, das irgendwie, damit nach außen zu treten. Früher, glaube ich, hat es auch genauso viele Menschen gegeben, denen es so ging, die haben es aber einfach unterdrückt. Oder haben dann einfach sich damit zufrieden gegeben vielleicht, dass sie dann sagen, naja, dann bin ich wohl irgendwie schwul, keine Ahnung, habe zwar noch ein paar andere innere Konflikte, die dann noch mehr sind, aber kann ich gerade irgendwie nicht ausleben. Also ich würde nicht sagen, dass es jetzt eine Modeerscheinung ist, im Sinne von, dass es das jetzt auf einmal ganz viel gibt und früher gab es nicht. Also ich bin schon der Überzeugung, dass es das schon immer gab, nur jetzt ist einfach sichtbarer wird. Aber was das Ganze natürlich schon immer noch so ein bisschen begünstigt, würde ich schon auch sagen, ist, dass wir einfach immer noch so ein bisschen festgefahrene, altmodische Bilder haben davon, was Mann sein und Frau sein so wirklich bedeutet. Und dass es immer wieder auch viele Jugendliche und viele Menschen gibt, die einfach merken, dass es passt nicht so ganz so für sie und es stimmt nicht hundertprozentig. Und da gibt es dann viele Facetten. Vielleicht sagen dann auch einige erstmal, dass sie jetzt irgendwie das Non-Binär vielleicht ganz gut passen würde, obwohl sie eigentlich nur meinen, so dass das Männerbild oder das Frauenbild einfach nicht so ganz krass auf sie passt. Das ist für mich jetzt alles so ein bisschen Spekulation. Ich kann da auch wieder nur von mir selber aus sagen. Ich habe mich auch schon gefragt, ob ich vielleicht irgendwie non-binär sein könnte oder mich als non-binär identifiziere. Habe mir dann aber auch die Frage gestellt, ja, fühle ich mich denn als Mann, ist Mannsein für mich in Ordnung oder fühle ich mich da überhaupt nicht zu Hause und habe schon festgestellt, naja, Mannsein an sich ist für mich in Ordnung, so ich fühle mich als Mann, ich habe halt einfach nur ein Problem damit, was Mannsein bedeutet in unserer Gesellschaft und was mit diesem Mannbild und Männerbild und was soll man sein, also ne, dass das mir ein bisschen Probleme bereitet.
Aber das ist ja genau das, was ich gemeint habe, weil ich denke, also du hast es jetzt Modeerscheinung genannt, so weit wäre ich gar nicht gegangen, weil wenn du zu mir damals als in meiner Punkzeit gesagt hättest, das ist eine Modeerscheinung, dann wäre ich aber richtig sauer geworden, weil das ein Lebensgefühl gewesen ist. Ja? Und das ich bis heute ja noch in mir trage zu weiten Teilen. Ja? Also nicht mehr in dem Extrem, wie damals vielleicht, als junger Mensch, weil man sich ja doch gesellschaftlich irgendwo dann auch wiederfindet, arrangiert, manche Sachen vielleicht nochmal auf den Prüfstand stellt und sich denkt, naja, so schlecht ist es vielleicht doch nicht, andere aber durchaus beibehält. Und diese Revolution, sage ich jetzt mal, vielleicht auf diese Art und Weise in der jungen Generation eher stattfindet über, ich mag mit diesen tradierten Rollenbildern nicht.
Ja, also das mit dieser Modeerscheinung, das ist jetzt natürlich auch nicht so meine Meinung oder meine Worte, sondern war jetzt auch so ein bisschen, da habe ich jetzt das Vokabular übernommen, was auch so von der Gegenseite so ein bisschen kommt. Ich würde schon sagen, also jetzt von allen non-binären Menschen, die ich so kennengelernt habe, da würde ich nicht sagen, dass das eine Modeerscheinung bei denen ist oder dass die es einfach nur so machen, weil die ein Problem haben irgendwie mit den tradierten Bildern, die eben vorherrschen oder mit dem Männer- oder Frauenbild, was wir heutzutage haben. Die non-binären Menschen, die ich kenne, da ist es wirklich etwas viel tiefergehenderes und etwas noch viel, ja, essentiell, was viel mehr in der eigenen Existenz auch begründet ist, als dass man einfach nur sagt, naja, das sind jetzt irgendwie die gesellschaftlichen Bilder einfach nur, denen ich mich nicht hundertprozentig wohl und vertraut fühle. Wie gesagt, es ist für mich auch ein bisschen Spekulation jetzt in diesem Moment. Ich glaube, es gibt so alles so ein bisschen davon, dass manche Menschen vielleicht auch vorübergehend sagen, ich bin non-binär und das dann irgendwann wieder ablegen, kann auch sein, kann ich mir auch vorstellen. Aber was man jetzt nicht daraus rausziehen sollte, ist, finde ich, zu sagen, non-binär ist irgendwie Quatsch oder gibt es nicht oder ist alles nur eine Modeerscheinung oder das ist alles nicht so ernst zu nehmen. Weil aus meiner Erfahrung her, viele Menschen, die sich als non-binär identifizieren, sind absolut so ernst zu nehmen in ihrer Rolle, nicht in ihrer Rolle, sondern einfach in ihrer Identität. Und ich finde auch immer so dieser Schritt, erstmal sowas für sich selber zu erkennen, und dann auch noch dieser weitere Schritt, das seinem Umfeld mitzuteilen, dass man zum Beispiel non-binär ist, auch obwohl man weiß, dass die Menschen damit vielleicht erstmal gar nicht so viel anfangen können oder dass dann komische Blicke kommen oder man irgendwie Gegenwind bekommt. Man macht es trotzdem und allein das, finde ich, erzeugt bei mir zumindest schon mal so viel Respekt, dass ich mir denke, nee, also die müssen das schon irgendwie ernst meinen, weil da ist viel Mut auch dahinter und viel Selbstreflexion und viel auch sich informieren und sich selber stellen und so weiter. Und dann dahin zu gehen und zu sagen, das ist vielleicht nur Einbildung oder so, finde ich, würde dem Ganzen überhaupt nicht gerecht werden und ist natürlich dann auch ein bisschen verletzend für diese Leute, ja.
Milan, wir sind doch bei der letzten Frage.
Na, sag mal.
Was wünschst du dir denn von uns Cis-Menschen, wie ich gelernt habe?
Ich bin auch Cis-Mensch, also keine Angst.
Von deiner Community. Was wäre denn so ein Wunsch, den du hast?
Also ich finde so, das, was wir jetzt hier und heute gerade machen, ist schon mal etwas sehr Gutes und sehr Schönes. Wie ich jetzt auch schon öfter gesagt habe, die Kommunikation ist einfach sehr, sehr wichtig. Ich verstehe vollkommen, wenn man sagt, es wird mir irgendwie zu viel inzwischen. Und ich komme da nicht mehr so ganz mit. Es ist einfach entscheidend, dann zu sagen, okay, ich frage einfach mal nach, ich bin mal offen, ich höre es mir mal an, denke mir dann vielleicht auch mein eigenes, ich muss ja nicht unbedingt dann einer Meinung sein, ich muss es vielleicht auch nicht nachvollziehen müssen oder können. Das Ding ist auch, man muss es nicht verstehen, man muss es nicht nachvollziehen, man kann die Menschen aber trotzdem einfach so ein bisschen akzeptieren, wie sie sind und sie einfach leben lassen, wie sie sind. Selbst wenn man das Gefühl nicht hundertprozentig nachvollziehen kann, wie fühlt sich jetzt eine non-binäre Person, wie fühlt sich eine Trans-Person, selbst dann kann man diese Menschen irgendwie akzeptieren. Und ich finde, diese Offenheit und diese Kommunikation ist schon mal das Erste. Das gilt auch definitiv für beide Seiten. Und auch ich sage so, ich weiß sicherlich in ein oder zwei Jahren noch mal wieder deutlich mehr als jetzt auch auf diesem Feld. Und vielleicht habe ich jetzt auch in diesem Gespräch wieder ein paar Sachen gesagt, wo ich in ein, zwei Jahren wieder sage, naja, da war ich jetzt noch nicht so gut informiert oder das hätte ich ein bisschen anders sagen können. Deswegen, ja, es entwickelt sich sehr schnell weiter, aber eben einfach dafür ein bisschen offen zu sein und da ein bisschen zuzuhören, ist schon mal das sehr Wichtige. Dann auch im Alltag ein bisschen sich auszusprechen gegen Homophobie, wenn man sie denn irgendwo mitbekommt, oder auch Transphobie, da irgendwie Grenzen aufzuzeigen, wenn man das bei seinen Mitmenschen oder in seinem Umfeld irgendwie mitbekommt. Wenn man zum Beispiel in einer Position ist, wo man Verantwortung trägt, fände ich auch sehr schön, wenn man sich mal zum Beispiel, könnte man sich zum Beispiel die Frage stellen, was kann ich denn tun, zum Beispiel in meiner Firma, in meinem Betrieb, in meiner Schule, in meiner Einrichtung, um ja für Menschen, die da irgendwie Probleme haben, die da irgendwie auf diesem Regenbogenspektrum sind, um für die Situation zu verbessern, kann ich irgendwie eine Ansprechperson für diese Menschen organisieren, irgendwie eine Stelle, an die sie sich wenden können. Wie schaffe ich es, irgendwie alle dafür zu sensibilisieren, dass auch vielleicht kein Mobbing oder keine Diskriminierung, keine Ausschließung in die Richtung stattfindet. Also ich finde, man kann sich durchaus viel engagieren auch und Unterstützung zeigen, wenn man es denn möchte. Und für meine eigene Community wünsche ich mir aber auch umso mehr, besonders für die schwule Community, dass auch wir endlich erkennen, dass auch wir uns weiter bewegen müssen und anerkennen müssen, dass es nicht mehr nur die ganz krassen paar Kategorien geben soll, die wir von früher kennen, sondern dass wir einfach queer sind, dass wir vielfältig sind, dass wir uns wertschätzen sollten für die Personen, die wir sind, mit all unseren Stärken, Schwächen und all den Seiten, die wir so an uns haben, und aufhören, eben diese abwertenden Muster irgendwie anzuwenden, auch diese abwertenden Muster, die wir vielleicht so von dem, was wir früher kennen, einfach übernommen haben. Ja, also einfach ein bisschen diese generell positiv naive Hoffnung auf eine bessere Welt. Ja, das wäre schon nicht schlecht.
Milan, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Ich wünsche dir genau das. Besser hätte ich es nicht sagen können, dass deine Wünsche und und die Anstrengungen dahingehend Früchte tragen und wir alle friedlich und wertschätzend miteinander umgehen in Zukunft. Alles Gute für dich.
Dankeschön. Hat mich sehr gefreut.
Präsentiert von Ihren Prechtl-Frischemärkten in Raubling, Brandenburg, Bad Feilenbach und Bad Aibling.